ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Miroslav Nemitz.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind Schauspieler, Musiker, Autor. Das ist ja immer so eine Aneinanderreihung, dass man das immer so sagen muss. Aber bei Ihnen ist es ja wirklich so, Sie füllen das ja auch alles aus, irgendwie.
Ja gut, Schauspieler, also Musik habe ich als erstes studiert. Da war ich ja in Salzburg am Mozarteum. Mit 5 habe ich Klavier angefangen. Mit 15 hatte ich meine erste Rockband. Und dann habe ich die Klassik vernachlässigt, bin aber dann trotzdem eben nochmal ans Mozarteum, habe die Prüfung geschafft und habe aber nicht zu Ende studiert, sondern als Fachlehrer für Musik abgeschlossen, noch mit Didaktik, Methodik, weil ich eine Freundin hatte, die wollte unbedingt Schauspielerin werden. Habe gedacht, das probiere ich auch. Mhm. Und dann ging es nach Zürich, habe auch die Prüfung bestanden, habe 3 Jahre gemacht und dann ging es ans Theater. Und später habe ich als erstes eben diese Biografie geschrieben und dann noch 2 Krimis, weil ich einen Verleger kenne, der sagte, jetzt machen wir auch was. Ja, das sind so Bauchgeschichten.
Sie wollten aber eigentlich ganz ursprünglich, das haben Sie auch gerade durchklingen lassen, da wollten Sie Musiker werden, haben sich dann von Ihrer damaligen Freundin sozusagen dazu hinreißen lassen, dann gleich beide Aufnahmeprüfungen geschafft. Manche schaffen weder das eine noch das andere.
Ja, ja. Das war, also die Musik war natürlich my first love, wie es heißt in dem Song. Und ich wollte natürlich Pianist, das wäre mein Traum gewesen. Aber auch Rockmusiker hätte ich nichts dagegen gehabt.
Ja, sind wir ja schon beim ersten Bezug auch, also Sie haben ja schon was draus gemacht, ne? Ist ja nicht so. Sie haben Fernsehauftritte gehabt mit Ihrer Band und Sie haben 2 Bands.
2 Bands.
Miroslav Nemitz Band. Nemitz. Habe ich schon den ersten Fehler gemacht.
Guck, macht nichts.
Ja, also man kann passiert sich, aber den besten.
Nemitz kann man sich merken, weil ich war an der Schule im Gymnasium, da hatten wir eine Chemielehrerin, war nicht sehr gut in Chemie. Und wenn die reinkam morgens, dann sagte sie, guten Morgen, meine Herren, Nemitz Platz, Nemitz ihre Hefte raus. Und da hat es mich immer gerissen, weil ich dachte, jetzt gibt's eine schlechte Note.
Nemitz 6.
Und daraus habe ich dann einen Abend gemacht, der hieß Nemitz Platz, bitte. Ja.
Genau, wo war bestimmt, ach, bei Musiker, genau, 2 Bands. Und da ist ja schon die erste Verbindung zu SWR 1. Sie haben nämlich mal als Gastsänger bei Pop und Poesie mitgemacht. Können Sie sich daran
erinnern? Zweimal. Ja. Das war toll. Am Königsplatz heißt der, ne?
Ja.
Ja, ja, natürlich.
Schlossplatz, glaube ich, war es wahrscheinlich.
Bitte?
War wahrscheinlich Schlossplatz.
Aber Schlossplatz, da bin ich jetzt raus. Entschuldigung. Ja. Natürlich.
In Stuttgart.
In Stuttgart, Schlossplatz, genau. Wunderbar. Ich glaube, einmal habe ich Jethro Tull gemacht. Was war das? Ja. Das andere war als Paul Simon, glaube ich. 50 Ways to Leave Your Lover. Das Tolle ist, dass die das Deutsch sozusagen übersetzen. Die englischen Titel werden auf Deutsch gesungen.
Das ist ja eigentlich geradezu maßgeschneidert für Sie, weil das ja auch ziemlich auf dem entspricht, was Sie mit Ihren anderen Bands, also mit Ihren eigenen auch machen. Sie machen ja nicht so viel eigenes Material, sondern viel auch Cover, ne?
Viel Cover, ja, genau. Ich habe allerdings selbst auch komponiert einige Sachen am Klavier und mit Gitarre. Da habe ich auch Abende gemacht, also mit H.C. Artmann, das ist ein Wiener Autor, und mit Ernst Jandl, und da habe ich Vertonungen gemacht auch.
Und dann gibt es natürlich die Schauspielerei, da sind Sie jetzt unterwegs, auch bei uns im Land, sprechen wir nachher drüber.
Ja.
Weihnachten steht vor der Tür und da ist es ja fast schon gute Tradition, dass der Nemitz und der Wachtfeitel kommen mit der Weihnachtsgeschichte.
Ja, auch in Stuttgart natürlich, kurz vor Weihnachten, am 20. Ja. sind wir dann hier in der Liederhalle. Aber vorher beginnen wir irgendwie in Düsseldorf am 4. Dezember, Rosenheim am 5. und Ehingen am 6. Nürnberg am 12., das ist, grüße ich nach Franken, alle Franken am 12. Und am 9. sind wir in Würzburg, vor Stuttgart.
Ja, das ist ja noch im Dezember. Quasi in unserem Sendegebiet drin. Die meisten Menschen, die kennen Sie als Kriminalhauptkommissar, als Ivo Bartic, 34 Jahre waren Sie jetzt dabei, nächstes Jahr werden es 35 sein und 3 haben wir noch.
Drei haben wir noch am 26. Dezember, jetzt Weihnachten, zweiter Weihnachtsfeiertag. Das ist eigentlich Familientag, aber der Tatort spielt im Theater tatsächlich, und zwar einen ganzen Tag im Theater, und dann ist der Fall sozusagen gelöst. Das passt vielleicht besser dann am Weihnachtstag. Und nächstes kommendes Jahr im April sind unsere letzten beiden, 99 und 100, die gehören ja zusammen, und da wird an 2 Sonntagen ausgestrahlt, am 12. und am 19. April. Das habe ich vor ein paar Tagen erfahren erst. Ich wusste
es noch. Also ich wusste es noch gar nicht.
Jetzt ich wusste es auch noch. Aber man darf es ja jetzt veröffentlichen. Das ist ein guter Termin, finde ich, weil Ostern rum, haben wir ja vorhin geredet, während die Musik lief, da ist dann Ferienzeit, und ja, dann ist es nicht so, wäre nicht so günstig. Aber
Sie haben das ja alles so recht klar und so ein bisschen nüchtern auch schon mal so ausformuliert. Das ist alles schon ein Weilchen her, dass es entschieden wurde. Ja. Die Dreharbeiten sind jetzt, glaube ich, auch abgeschlossen seit Sommer.
Im Juli waren die letzten, ja.
Aber es ist ja erstmal so, denn nicht so viele nehmen davon Notiz und dann steht es richtig an, so wie jetzt. Ne? Jetzt haben wir noch drei und jetzt wird es so konkret, ja, und jetzt wollen es die Leute wissen. Haben Sie da jetzt schon so eine rationale Distanz dazu, dass Sie sagen, ach, wissen Sie, das ist für mich schon Schnee von gestern?
Nein, Schnee von gestern kann das gar nicht sein. Das ist wie mit einer Beziehung natürlich. Erstens mal nicht nur zum Tatort, sondern auch zum Udo Wachtviertel. Wir haben ja seit 35 Jahren arbeiten wir zusammen. Hatten früher immer ein gemeinsames Wohnmobil, bis Corona kam. Da mussten wir dann uns trennen. Und das ist schon für uns auch eine emotionale Angelegenheit. Aber wir haben viel Zeit, um es sozusagen zu verarbeiten und bewusst zu machen. Ja. Und nach anderen Sachen auch gucken, weil wir wollen ja weiterarbeiten. Beide, ich nehme an, der Udo auch. Also für mich steht das außer Zweifel, dass ich da weitermache.
Na, Sie sind ja auch jetzt noch zusammen unterwegs, zum Beispiel mit der Weihnachtsgeschichte.
Genau, Weihnachtsgeschichte.
Zusammen auf der Bühne.
Ja.
Aber man merkt das schon, diese Harmonie. Also, und Sie formulieren das ja so, Sie und der Udo, das ist eine super Freundschaft.
Ja.
Aber so selbstverständlich ist es ja gar nicht, dass man jetzt zwei Schauspieler, dass die sich jetzt gut anfreunden, auch im Privaten sind sie doch, oder?
Sonst, ja, im Privaten auch, natürlich. Und wir hätten das gar nicht so lange durchhalten können. Ich glaube, da kann man nicht so tun, als ob das so wäre, über 35 Jahre. Man wächst zusammen, man kloppt sich auch natürlich. Das haben wir immer gemacht von Anfang an. Wir kannten uns nur flüchtig vom Synchron, zum Beispiel haben wir uns getroffen. Und dann wächst man zusammen. Wir haben ähnlichen Humor von Anfang an. Wir haben den Anspruch, die Dialoge sehr gut zu machen, szenisch alles, wir mischen uns ja immer ein, mussten wir gleich am ersten, der war noch nicht, beim ersten Animals, der war noch nicht so ganz top und wir suchten noch unsere Figuren und wir haben uns damit eingebracht, ich sage eingemischt, aber wir haben uns eingebracht natürlich, das ist auch so geblieben. Und das, da wächst man zusammen und so sieht man das dann auch auf der Bühne, wenn wir eben jetzt die Weihnachtsgeschichte machen. Im Übrigen, seit Jahren, das werden jetzt wirklich die letzten Vorstellungen sein, auch um die 100.
Vor 10 Jahren waren Sie damit.
Vor 10 Jahren, glaube ich, schon, ja, oder 9 Jahre.
Ich sag ja, gute Tradition.
Ja, ja.
Schon inzwischen. Aber wenn so eine Filmfigur verschwindet, ja, ich meine, Sie haben jetzt 35 Jahre, das hat sicher eine Weile gebraucht, bis Sie auch zusammengewachsen sind. Jetzt sind Sie irgendwie, verschmilzt ja alles miteinander. Der Bartitsch, der Leitmeier, der Wachtviertel, der Nemitz, alles verschmilzt. Und wenn die dann verschwindet, also manche, ich sag mal so ab Mitte 40, kennt ja schon keiner mehr den Münchner Tatort ohne Sie.
Ja.
Also ist doch dann schon eine emotionale Komponente dabei, da fehlt doch was. Das wird so ein Stück von Ihnen auch abgebissen.
Es wird fehlen, aber es ist tatsächlich realistisch auch so, dass wir wussten ja auch, dass wir irgendwann aufhören müssen und sollten. Und das vor 2-3 Jahren haben wir darüber gesprochen mit dem Redakteur und da haben wir gesagt, lass uns eine Zahl nehmen. Wir sind bei so und so viel, lass uns 99 sagen und dann machen wir da Schluss. Und dann hat der Bär gesagt, na dann machen wir aber lieber 100. Er ist im Dezimalsystem verhaftet, der Bär, deswegen haben wir dann die 100.
Da sind wir jetzt wieder im Rationalen. Übrigens kurz noch über Musik gesprochen, Mr. Tambourine Man haben wir gerade gehört von
dem Salz.
Und das war ein Wunsch, den Sie uns mitgebracht haben.
Habe ich mitgebracht, weil ich, als ich Klassikmusik und so studiert habe und mit 15 dann die erste Band gegründet habe, das waren die ersten Songs, die ich gehört habe damals. Stones oder das waren Birds. Hey Mr. Tambourine Man ist eigentlich von Bob Dylan. Das war so meine Musik, ja.
Wir haben gerade darüber gesprochen, nach 35, dann 35 Jahren ist Schluss beim Tatort. Und jetzt sieht man Sie ja häufig mit dem Nemitz hinter dem Bartitsch sozusagen auf Tour, weil Sie ja auch eine Biografie geschrieben haben. Da sind wir jetzt wieder beim Autor, bei der dritten Komponente. Was sind denn die Gemeinsamkeiten? Weil wir vorhin so drüber gesprochen haben, alles verschmilzt miteinander. Was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? Kann man das nach 35 Jahren mal so bilanzieren für sich?
Zwischen dem Tatort, meinen Sie, und den anderen Sachen?
Also
oder
der Nemitz und der Bartitsch.
Genau. Und es ist so, dass die Leute natürlich den Bartitsch kennen, weil sie ihn vom Fernsehen kennen. Und ich habe diese Biografie geschrieben, vor 2011 war das so, und mache jetzt ein Soloprogramm damit. Das heißt dann, der Nemitz hinter dem Bartitsch, weil ich sage, schauen Sie, Sie kennen mich ja gar nicht. Also Sie kennen natürlich den Herrn Bartitsch, aber ich bin ja ganz anders und auch viel freundlicher und lustiger als der Bartitsch. Und ich mache jetzt diesen Abend und lerne mich heute ein bisschen anders kennen. So wie hier auch beim Gespräch ist man ja anders.
Der Bartitsch war aber auch lustig.
Und der auch. Der hatte auch einen Humor.
Der war auch sehr emotional und manchmal schwach. Genau. So hat man so erratisch manchmal. Mhm. So dachte, was macht er denn jetzt?
Ja, und ich finde, dass man Schwächen zeigt, das war ja früher nicht so angesagt. Man musste immer eher heldisch sein. Und ich habe das aber auch in meiner Biografie drin als Junge, dass ich man teilweise eine schwere Jugend hatte, aber ich durfte auch weinen. Also es war nicht verboten zu Hause bei uns zu weinen. Also man war am Wasser gebaut und hat es auch gezeigt. Man durfte. Mhm. Man musste kein Mann sein.
Dieser Männerbegriff, der hat sich ohnehin glücklicherweise verändert, muss man sagen.
Ja, natürlich.
Ich erinnere mich gerade an eine Szene, die ich jetzt gesehen habe neulich mit Ihnen. Da haben Sie noch auf der anderen Seite gespielt, als Bösewicht in einem Swimmingpool. Und da kommt dann Schimanski.
Ja, mit Götz.
Springt in den Pool und holt ihn raus, den Bösewicht.
Und greift mir in den Schritt.
Das waren noch so diese klassischen Szenen, ne? Die Härte im Tatort. Wenn man dieses Selbstverständnis damit, dieses verbundene Selbstverständnis, wir haben ja gerade das genau so thematisiert, hat, ja, wird Ihnen das fehlen? Oder können Sie da auch gut ohne jetzt inzwischen?
Nein, das fehlt immer, aber man sucht sich da sicher noch andere Möglichkeiten, dass man das wieder erleben darf. Also die Live-Auftritte sind immer gut, das ist immer eine schöne Sache eigentlich mit Publikum. Aber es fehlt sicher dieses, da kommt ein Drehbuch, dann liest man das, dann kloppt man sich um die Szenen und um die Dialoge und freut sich meistens auf die Arbeit dann auch mit dem neuen Team. Und das sind dann intensive 4-5 Wochen, die man gemeinsam verbringt. Und das schweißt einen zusammen. Und das fehlt einem schon. Das ist ja auch etwas, wie wenn man am Theater ist über ein paar Jahre und die Kollegen und das Ensemble kennt. Und dann geht man woanders hin. Oder so, wie man umzieht aus einer Stadt in die andere und die Wohnung wechselt. Mhm. Hat man immer, fehlt, bleibt jemand zurück. Also die Freundschaften, Bekanntschaften, die Arbeit, alles ändert sich.
Ist auch so ein bisschen wie eine Ehe, haben Sie ja vorhin auch gesagt.
Wie eine Ehe natürlich auch, die längste in meinem Leben, ja.
Jetzt haben Sie einen Nachfolger, und zwar Carlo Jubek, und der auch einen kroatischen Hintergrund hat. Da hatten Sie da jetzt Ihre Finger im Spiel, oder warum ist
Nein,
der
ich hatte meine Finger
nicht. Das ist der BR in das seinem Dezimalsystem.
Der Cornelius Konrad, unser Redakteur, hat da sicher mit sich dafür entschieden, das so zu machen. Und natürlich unsere Unterhaltungschefin auch, die Bettina Reklefs, die entscheiden das dann. Und dass der Kali bleibt, der Ferdl, das war klar.
Da freuen sich alle,
glaube ich. Der hat ja 10 Jahre mit uns, er ist ja groß geworden sozusagen. Da war der über 21 oder ich weiß nicht. Und der Carlo Jubek, den kennen wir auch, der hat sogar in einer Wiederholung, jetzt war ein Tatort wiederholt, der in der JVA spielt. Da spielt er auch schon mit. Ja. Und wir haben uns kennengelernt, das ist ein netter Kollege.
Können Sie gut mitleben?
Guter Kollege, ja.
Mit dem Nachfolger?
Ja. Das Wichtige ist, dass die Leute damit leben können. Und ich denke, für den Ferdl ist es ein großer Schritt, weil wenn man so der Sidekick ist, mehr oder weniger, also dann in die Stapfen reinzutreten, weil da muss man ja sozusagen das Gewicht übernehmen, also für die ganze Produktion.
Ja.
Das ist eine Veränderung natürlich, aber ich denke, das wird er gern tun.
Ich meine, er kann das ausfüllen.
Ja.
Ich traue es ihm zu, weil er war ja nicht nur so der Sidekick, sondern sehr beliebt.
Also jeder weiß, sehr gewachsen im Laufe der Jahre.
Wenn man das schafft als Figur.
Ja, absolut.
Wir haben es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Sie haben gesagt, Sie durften als Kind auch mal weinen. Und dann gibt es die Biografie, mit der Sie jetzt unterwegs sind, als Abend auf der Bühne, dass man eben den Nemetz hinter dem Bartitsch kennenlernen kann. Und ich bin ja total gestolpert über den Titel. Die Biografie ist von 2011 und heißt Miroslav Jugoslav. Mhm. Das würde man heute nicht mehr sagen.
Naja, das waren die Kinder, als ich nach Verlassing kam in die Schule. Ich habe immer gewechselt. Erste Klasse war ich in Verlassing, zweite, dritte in Zagreb, vierte, halbe in Verlassing und so weiter wieder nach Zagreb. Und als ich in der sechsten Klasse war, die einen hatten große Ohren, die anderen waren dicker, der andere hat eine Brille und ich war halt Miroslav Jugoslav. Er hat mal gefragt, sag mal, da wo du herkommst, gibt's da einen Strom? Da habe ich gesagt, wir verheizen immer unser Parkett zum Licht machen. Man musste sich was einfallen lassen, um zu überleben. Als dann die Band kam, war es einfacher. Da war man auf der Bühne, hatte man.
Ich würde ja drüber lachen, Herr Nemetz, aber diese Fragen gibt es heute immer noch.
Ja, ich weiß.
Wenn es in bestimmte Regionen geht. Ich glaube, bei Kroatien hat man es inzwischen verstanden.
Klar, und ich war der einzige Ausländer sozusagen in der Klasse, ja, damals. Gastarbeiter waren da, aber keine Kinder. Also das heißt, die kamen ja allein zum Arbeiten. Später kamen dann auch die Frauen dazu oder die Kinder wurden da zu Hause gelassen. Das gibt es ja heute auch immer noch. Mhm. Und ich war eben allein, ein einziger Jugo. Die Österreicher sagen ja Tschusch. Und ich war halt der Einzige. Und wie gesagt, die einen hatten eine Brille, die anderen hatten große Ohren. Oder die,
jeder hat sein
und
Fett
alle gekriegt. Wurden gehänselt, ja.
Ja, was war das für eine Kindheit auch, weil Sie ja nicht nur als der Jugo in Deutschland waren, sondern Sie auch noch ja immer wieder hin und her gegangen sind. Zumindest mal für eine lange Zeit, nämlich zwischen den Eltern und der Tante, die in Freilassing wohnt, in Bayern.
Genau.
Und sie im Grunde mit aufgezogen hat.
Und die hat mich aufgenommen, die haben mich dann auch adoptiert, obwohl meine Eltern gelebt haben, damit ich dann einen deutschen Pass kriegen konnte, weil ich musste ja dauernd zum Konsulat und Visa einholen, alle halbe Jahre. Und dann haben sie mich adoptiert, damit ich in Deutschland dann bleiben und studieren und lernen kann. Und die Frage nochmal jetzt.
Da war gar keine, aber ich kann eine nachschieben. Ich kann eine nachschieben. Macht das eine gewisse Zerrissenheit auch in einem aus? Weil ich interessiere mich immer für diesen Heimatbegriff. Der ist ja in der deutschen Sprache so tief verwurzelt und ist auch so wichtig hier. Welche Heimat habe ich denn?
Jetzt fällt es mir auch wieder ein, weil es ist so, dass man dann, wie Sie sagten, also in Deutschland noch nicht angekommen ist oder in Bayern, wo ich aufgewachsen bin. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann gehört man da auch nicht mehr ganz hin. Man befindet sich in einem sogenannten Niemandsland. Und das ist ja keine Heimat in dem Sinn. Das heißt, im Laufe der Zeit entwickelt man wieder ein eigenes Heimatgefühl, zum Beispiel zu Menschen. Also die Menschen werden dann zur Heimat, nicht unbedingt die Länder. Heute ist natürlich, wenn ich nach Kroatien fahre und an die Küste fahre oder nach Zagreb fahre, wo ich aufgewachsen bin, das ist natürlich meine Heimat, die sich aber auch sehr verändert hat.
Ich wollte gerade sagen, die erkennen Sie ja wahrscheinlich gar nicht mehr wieder.
Er hat sich, gut, auch an der Küste natürlich, es ist ja alles ein Übertourismus fast geworden mittlerweile. Ich freue mich natürlich, dass es für die Leute passt, aber es hat sich sehr verändert und wir sind ja im Sozialismus aufgewachsen und jetzt ist Demokratie und das bin ich ja auch froh drum, nur unsere kollektiven Umstände waren ganz andere. Und in Bayern war es auch anders. Bayern war sehr katholisch und ich bin in Zagreb in der Schulklasse, hing Tito an der Wand, unser Marschall Tito, und in Bayern hing Jesus an der Wand.
Nicht der Franz Josef Strauß.
Der Franz Josef nicht, nein, aber Jesus. Das war ja, und das war ein großer Unterschied natürlich auch von der Herzlichkeit. Also es war sehr viel verschlossener damals noch. Mhm. Auch weil wenn mittags irgendwie Familie gegessen hat, da hat man da nicht geklopft und wurde eingeladen, mit reinzukommen. Was in Zagreb selbstverständlich war, egal wer kam und wann. Und das waren schon große Unterschiede für mich auch. Und da fühlte ich, eine lange Zeit war ich sehr, hatte ich Heimweh. Also das hat so Pubertät und das war ziemlich schwierig dann.
Heißt Heimat sich auch verstanden fühlen?
Wärme heißt es vor allem wahrscheinlich. Ja, Verständnis. Wobei meine Eltern, mit denen habe ich mich immer sehr gut verstanden, obwohl große Krisen waren und sie sich scheiden haben lassen und dann haben sie wieder geheiratet und wie gesagt, ich hin und her immer zwischen Freilassung und Deutschland. Aber die Wärme, die man von Menschen erlebt und natürlich war es in Ex-Jugo oder in Kroatien auch die Nachbarschaft. Es war ein großes Kollektiv, man hat alles zusammen gemacht. Wie gesagt, man fühlte sich wie eine große Familie, auch innerhalb des Quartiers, wo man gelebt hat oder in der Stadt. Also es war.
Ich würde mal behaupten, Sie haben in Bayern aber die Heimat gefunden, nämlich in Ihren Jugendfreunden, mit denen Sie auch zusammen eine Band gegründet haben. Genau. Da sprechen wir gleich drüber. Und kommen dann auch zu Ihrem zweiten Musikwunsch, den wir jetzt spielen werden. Der kommt nämlich von den Kinks, Sunny Afternoon.
Ja.
Gibt es da eine Geschichte zu?
Ja, die Geschichte gibt es dazu, wie bei Tambourine Man auch. Also das waren die Titel, die dann, als ich anfing, so Popmusik zu hören, mich beeindruckt haben. Da gehört aber Udo Jürgens genauso dazu und Rolling Stones und Beatles. Aber Lazy Sunday Afternoon hatte auch was mit dem Text zu tun, mit dem Inhalt. Also wir waren ja rebellisch und wir wollten uns ja nicht in die Gesellschaft unbedingt eingliedern.
Herr Nemeth, Sie sind jetzt demnächst mit zwei Bühnenstücken auch hier im Land unterwegs. Erstmal ist es die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, sprechen wir gleich drüber.
Ja.
Fangen vielleicht mal an mit dem Alexis Sorbas. Basiert ja auch auf einem Klassiker, also Dickens auch ein Klassiker, Alexis Sorbas auch ein Klassiker. Beides hat der Regisseur Martin Mühleis, auch ein Landeskind, für Sie arrangiert, würde ich jetzt mal sagen, oder inszeniert. Der Alexis Sorbas, warum ist gerade das so eine auf Sie zugeschnittene, geradezu Paraderolle für den Miroslav Nemeth?
Ich glaube, also man kennt den Alexis Sorbas als Film, wenn man ihn kennt. Da gab es mit Anthony Quinn einen Film. Der Roman von Kazantzakis wurde da umgesetzt und der Herr Müller hat für mich den Text gekürzt und sozusagen auf mich zugeschnitten. Da geht es um einen Kopfmenschen, einen Schriftsteller, der ja auch dann später den Roman schreibt, und einen Menschen, den er da kennenlernt, das ist der Alexis Sorbas, der ist eigentlich Makedonier, glaube ich. Kazantzakis ist ja Grieche und das Makedonien war ja auch Griechenland, und der ist Bauchmensch. Und dieser Konflikt zwischen Kopf und Bauch, den hatte ich auch immer in meinem Leben, weil ich eigentlich eher ein Bauchmensch bin und immer Entscheidungen getroffen habe, die mir einfach Spaß gemacht haben oder die mich überzeugt haben, also emotional und so. Und ich habe in Deutschland dann auch die Vernunft gelernt, also oder auch überhaupt da natürlich in einem gewissen Alter auch darüber nachzudenken, was ich da mache und welche Konsequenzen es haben könnte.
Ist das was Sie als sehr deutsch empfinden? Weil Sie sagen, ich habe es in Deutschland gelernt.
Ja, das war eher, habe ich halt hier gelernt. Das war natürlich meine Prägung in Deutschland, dass man rationaler gedacht hat und wirklich darüber nachgedacht hat, was bringt die Zukunft, was für Konsequenzen haben meine Handlungen, die ich mache, und sind nicht nur eben emotional. Meine Mutter war sehr emotional.
Sind Sie da als emotionaler Mensch ein paar Mal auf die Nase gefallen, dass Sie das Gefühl hatten, ich musste das lernen?
Ja, etliche Male, auch in Beziehungen natürlich, und also das war klar, dass man dann, wenn man so mit wehenden Fahnen vorauseilt, emotional, dass man dann auch mal ausrutscht.
Ohne diese Emotionalität, da wären Sie ja wahrscheinlich gar nicht da, wo Sie jetzt sind, weil da wären Sie ja gar nicht, Sie sind ja einfach so, das haben Sie vorhin so en passant erwähnt, einfach so da auf die Schauspielschule gegangen, weil es eine Freundin gab, die das machen wollte.
Genau, sonst hätte ich auch den Alexis Sorbas jetzt nicht gespielt. Nein, und die Freundin war tatsächlich auch am Mozarteum, und ich habe gemerkt, dass es nicht reichen wird für einen Pianistenlaufbahn, weil das, wie wir vorhin gesprochen haben, ein Solo-Beruf ist. Und die wollte Schauspielerin werden, und da habe ich gesagt, jetzt probiere ich das auch. Und da gab's die Tochter von Karl Orff damals, die hat mich ein bisschen unterstützt bei der Vorbereitung, weil ich von Literatur nicht besonders viel Ahnung hatte und auch von Stücken und Theater. Und da habe ich mir so einen Schauspielführer gekauft und habe da durchgeblättert und mir was rausgesucht und bin dann dahin und habe bestanden wie Parzival, der reine Tor, wo ich wusste nicht, was mich erwartet.
Ja, oder und wie der Alexis Sorbas.
Wie, ne? Alexis also
so
Sorbas,
Freiheit, der dann Charakter, eben das Leben so nehmen, wie es kommt, mit allen Katastrophen.
Ja, mit den Katastrophen. Und hast du jemals schon etwas so herrlich zusammenkrachen sehen, sagt er. Und ich denke nicht an das, was gestern passiert, sondern an das, was heute ist. Und das ist Alexis Sorbas. Und ich bin auch jetzt heute, natürlich im Alter, denkt man auch an die Familie und kann nicht auch noch die Familie reinreiten. Früher war ich allein, da konnte ich mich selber reinreiten. Heute denke ich mehr auch familiär.
Mhm. Aber Sie müssen ja auf der Bühne dann beide Charaktere darstellen, weil es im Grunde genommen eine Art erweiterte Lesung, würde ich es jetzt mal nennen.
Genau, eine spielerische Lesung, also ein Melodram quasi. Ich spreche alle Figuren, ja, natürlich. Und es gibt Musik dazu, die extra dazu geschrieben wurde, von unserem Bassisten, vom Christoph Dengelmeier, super Musik. Und es gibt auch einen Tanz natürlich, angedeutet, den Zertaki, der ja in dem Film auch vorkommt. Und der die Lebensfreude auch ausdrücken soll nach diesem Zusammenkrach, nach dieser Seilbahn, die sie da versuchen zu etablieren.
Mhm, genau, also dieses grandiose Scheitern, auch das spielt irgendwie eine Rolle. Dann diese gesellschaftlichen Strukturen, die ja auch eine Rolle spielen in dem Buch, auch in dem Stück, eben, die wir heute eigentlich gar nicht mehr so richtig mit Europa, so dieses tradierte.
Archaisch,
genau. Das ist ja durchaus was sie schon auch mitnehmen, was auch in ihnen drin steckt, weil sie es erlebt haben.
Ja, und ich kenne es auch, weil meine Mutter kommt ja von einer Insel. Mütterlicherseits komme ich ja von der Insel Krk. Und die, als Kind kann ich mich erinnern, da war das so, wie teilweise wie bei Kazantzakis beschrieben, das spielt ja auf Kreta. Und die Einheimischen sind, also die Frauen mit den dunklen Tüchern am Kopf, weil sie Witwen waren, und auch die Strukturen untereinander, ein kleines Dorf, das immer von jedem wusste, was bei jedem zu Hause passiert, und auch Streitigkeiten gab es und diese hierarchischen Strukturen auch. Mhm. Das kenne ich eigentlich von der, auch die dieses mediterrane, emotionale, diese Feste feiern, dieses Überschwängliche, dieses Bersten von Emotionen, das und die Freude auch, aber auch die tiefe Trauer Die habe ich alles an der Küste so kennengelernt. Und Verwandte von uns hat ihren Sohn verloren, der hat sich umgebracht aus Liebesgründen. So wie der junge Pavlis da ins Wasser geht, das habe ich wirklich erlebt. Und die hat mit uns geredet, dazwischen hat sie immer nur geweint und dann hat sie wieder gelacht. Und solche Dinge prägen einen und das hat mit dem Sorbas für mich sehr viel zu tun, aus meiner Erfahrung.
Wir waren gerade bei Kroatien mit Miroslav Nemec und den Heimatbegriff, den haben wir ja schon mal besprochen, aber am Alexis Sorbas, da lässt sich so vieles festmachen, haben Sie gesagt. Und jetzt waren wir gerade auf Krk.
Ja, Krk, richtig.
Istrien ist das, ne?
Istrien ist die große Halbinsel oben und Krk ist eine Insel, das gehört schon zu oberen Teil Primorje, also das ist nicht Mitteldalmatien, Dalmatien ist Süddalmatien, ja. Und das ist ja oben Rijeka Fiume, also die obere, die größte Insel.
Hatten Sie vorhin auch schon angesprochen, das ist so, also vieles schon angesprochen, nämlich dass es auch so wahnsinnig sich verändert hat. Ne, heute guckt man ganz anders auf Kroatien, als man früher auf die Jugos, wenn ich es mal so sagen darf, geguckt hat. Ne, das ist heute völlig auch, die haben auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wenn wir heute da als Touristen hingehen, was wir ja gerne tun, als Deutsche. Und dann kommt natürlich dieser absolute Tourismus dazu. Und Sie sind ja auch hingegangen jetzt und haben dort ein Domizil und halten sich dort auch gerne auf, oder? Weil es ja auch Heimat ist.
Aber ich bin im Inland und bewusst in einem ganz kleinen Kaff mit so Strukturen, wie ich sie eben mag und kenne, wo dann, da ist, wenn wir jetzt Silvester unten sind, vorher wird geschlachtet dort, die müssen halt für ihr Jahr sorgen oder es ist die Olivenernte gewesen. Ich habe auch ein paar Oliven und kriege dann mein Olivenöl ab oder es ist die Weinernte und die alle arbeiten zusammen da. Das Dorf hat nur 15 Leute und wir kennen auch alle natürlich, meine Tochter kennt alle Hunde natürlich und die neuen und die alten und die Katzen. Und es ist für mich dann eben mehr zu Hause und da empfinde ich den Tourismus nicht so wie ich, wenn wir an die Küste dann fahren.
Weil es ja so ein wahnsinniger Boom ist. Also
es ist ein toller Boom, aber es ist manchmal ein bisschen viel fast. Und die Leute sind, glaube ich, auch manchmal ein bisschen überfordert. Man merkt das dann, das ist aber in vielen mediterranen Ländern so, wenn wir dann im September, Oktober, wenn ich runterfahre, ist die Sache natürlich schon viel entspannter. Dann sitzt man auch mal mit dem Wirt im Lokal und erzählt, wie es war oder was man mal privatere Sachen und nicht nur das Business dann im Vordergrund steht.
Ja, weil viele Kroaten ja auch irgendwie unglücklich damit sind, mit dieser Entwicklung, dass es im Grunde genommen im Sommer alles übervoll ist, alles gerät an seine Grenzen, da wird natürlich auch Geld verdient, muss
klar,
man auch
natürlich,
sagen.
Ist ganz klar.
Und dann im Winter sind alle weg, auch die Kroaten sind weg, weil die sind ja viel auch im Ausland, haben aber dort Immobilien, die stehen dann leer.
Also ich nicht, ich komme dann auch im Winter.
Sollte kein Vorwurf sein jetzt.
Nein, ich meine nur, weil es da eben so schön ist dann, auch der Winter, und ich kenne das, weil meine Tanten haben ja in Opatija gelebt. Und wir waren da quasi über das ganze Jahr immer da. Der Winter,
Opatija,
sehr schön, aber dann Januar, Regen, Regen, Dauerregen, feucht, die Bettwäsche klamm. Das muss man auch mögen dann.
Ja, wenn Sie jetzt heute so dieses neue Verhältnis mit Ihrer Frau, mit Ihrer jüngsten Tochter, Sie haben ja insgesamt drei, glaube ich, ne? Aber mit einer leben Sie noch wahrscheinlich, die anderen sind schon
genau,
aus dem Haus.
Genau, die ist,
schon
die ist 13, ja.
Ja. Ist das ein neues Verhältnis, das Sie zu Ihrer anderen Heimat, sage ich jetzt mal, zu Kroatien haben? Ist das heute besser als früher?
Besser würde ich nicht sagen. Es ist immer noch innig. Ich habe mit meiner Tochter die ersten 6 Jahre nur Kroatisch gesprochen. Das heißt, wenn sie mitkommt, wenn wir unten sind, kann sie sich verständigen auch mit den Nachbarn. Das heißt, das hat sich für mich ein glücklicher Umstand, dass sie mit auch da gern hinfährt in meine Heimat. Da spüre ich, dass ich da schon dann stolz drauf bin, dass sie das auch gutiert. Aber sie sieht das auch ganz realistisch, wie das da abläuft. Aber dass wir zusammen hinfahren und meine Frau fährt auch sehr gern nach Istrien, aber auch die Küste entlang natürlich oder nach Zagreb zu meiner Familie, das macht mich schon glücklich. Und wie gesagt, verändert hat es sich. Aber man sucht sich dann ja auch die emotionalen Orte und Menschen aus, mit denen man doch in alte Zeiten schwelgen kann.
Weil Sie werden ja dann schon immer wieder auch zusammengebracht, also so als der Kroat herangezogen, auch in Ihrer Schauspielpersönlichkeit. Ja. Ja, da wird man ja in Deutschland immer gerne klar zugeordnet. So der Nemec, der muss jetzt den Kroaten geben, das ist doch völlig klar. Stört Sie das manchmal?
Nein, unsere Redakteurin hat damals gesagt, Herr Nemec, Sie sind ja mal unser Alibi-Kroate. Und ich habe gesagt, ja, Frau Koller, das weiß ich schon. Aber das ist in Ordnung für mich, weil meine Landsleute sich damit identifiziert haben. Und für die war das ganz toll. Die sind bis heute auch stolz drauf, dann, dass wir sozusagen mit mir in dieser Position waren, in der Hauptkommissar-Kripo-München-Kommission.
Post kam rein von SWR1-Hörer Benjamin Ehnle, der schreibt: Dickens Weihnachtsgeschichte gelesen und gespielt von Miroslav Nemitz und Udo Wachtfeitl ist eine wunderbare, zauberhafte Variante der Erzählung. Ich konnte sie schon zweimal in Heilbronn sehen und die dazugehörige CD läuft seitdem bei mir traditionell in jeder Weihnachtszeit. Das geht doch runter wie Öl, oder,
Herr Nemitz? Ach, das ist aber, vielen, vielen Dank und dann kommen Sie noch ein drittes Mal.
Ja, genau. Es gibt natürlich die Gelegenheit, weil Sie jetzt auch im Land wieder unterwegs sind.
Ja, in Stuttgart, also das ist am 20., das haben wir ja schon erwähnt, 19. in Würzburg und 12. in Nürnberg. Aber wir sind auch in München natürlich, 25. 26. Dezember in der Isar-Philharmonie.
Und hier im Land Ehingen-Donau habe ich noch gesehen.
Ehingen, 6.
Genau. Dezember. Und mit dem Alexis Sorbas haben wir ja gerade besprochen, Schaffhausen am 17. Januar und 18. Januar Albstadt. Das wird es nochmal komplett
ja,
machen.
Ja, danke schön. Ja,
so
wunderbar.
Viel muss dann noch sein. Den Scrooge spielen Sie in der Dickens Weihnachtsgeschichte. Was gibt Ihnen jetzt, also jetzt haben wir natürlich mit dem Sorbas schon richtig vorgelegt, der ist Miroslav Nemitz pur sozusagen, fast schon. Wie ist es bei der anderen Figur, bei Scrooge?
Das muss ich mir natürlich erarbeiten. Das ist, der Scrooge ist ja ein Geizhals. Ich bin sicher ein Sparfuchs, ein Sparmensch, aber kein Geizhals. Ich habe natürlich gern, ich lade gern ein und koche gern für Leute und verschenke auch gern. Der Scrooge wird aber gewandelt und das ist das Interessante an dieser Figur. Das heißt, er wird vom Geizhals und vom verbitterten Menschen wird er zu einem Positivdenker und er wandelt sich vom Saulus zum Paulus, wie man sagt. Und das ist das Interessante an dieser Figur, auch für die Leute, die das dann als menschliches als Menschlichkeit, Mitgefühl und so weiter rüberkommt. Und das leben die Leute auch natürlich vor Weihnachten besonders.
Mhm. Wenn man da so eine gute Tradition hat, ja, Sie haben ja schon ein paar Mal angesprochen, Sie machen das schon eine ganze Weile auch mit Udo Wachtfeitl zusammen. Verändert sich das über die Jahre? Also kommt da immer so ein bisschen was Neues dazu? Oder bleibt es dann bei der Tradition? Man kriegt das Gewohnte. Der Nemitz und der Wachtfeitl, die kommen da, machen ihr Ding und du Gutes.
Ja, nein, es bleibt natürlich im Großen und Ganzen so, wie es ist. Aber es ist jeder Abend ist natürlich neu empfunden und neu gestaltet. Und wir haben auch im Laufe der Jahre etliche szenische Sachen eingebaut, auch humorvolle Sachen, die uns selber Spaß machen. Und das hat sich schon verändert. Also es bleibt immer frisch für uns, obwohl es dann fast auch um die 100 Vorstellungen sind, die wir gespielt haben seit 9 Jahren oder 10 Jahren.
Das ist ja ganz interessant, wenn man die zwei Tatort-Kommissare dann da auf der Bühne sieht. Das ist eine ganz andere schauspielerische Spannweite, die man da plötzlich erlebt. Ja, da ganz andere Explosionen, die da stattfinden als im Tatort. Also Theater ist schon nochmal was ganz anderes.
Natürlich. Theater hat mehr Breite natürlich, also mehr Möglichkeiten, Figuren auszudrücken, Emotionen zu transportieren. Wir sind nicht an eine Figur gebunden, also der Scrooge ist eine Sache, aber wir machen auch die Erzähler, teilweise der Udo macht die ganzen Geister und wir spielen auch andere Figuren, auch Frauenfiguren, Mädchen und sonst was.
Da muss man sich schon konzentrieren.
Es muss vor allem Spaß machen und ich denke, das ist das Wichtigste, dass die Leute, ich denke, nach ein paar Minuten vergessen, dass wir die Tatortkommissare sind, sondern dann sind wir eben Bühnenschauspieler und erzählen eine wunderbare Geschichte von Charles Dickens.
Fällt nicht leicht, wenn ich das mal aus Publikumssicht so sagen darf, das einfach zu vergessen, wenn man die zwei
Titel sieht. Ja, aber ich denke, dass das doch passiert dann, dadurch, dass szenisch und dialogmäßig das sich in eine andere Welt begeben.
Wir sprechen gleich noch über Musik, Herr Nemitz, weil Sie jetzt auch schon wieder Zeit ist für einen Wunsch. Und Sie haben ja zwei Bands, über die ich gerne noch und über diese Musikerpersönlichkeit gerne noch mit Ihnen sprechen würde. Jetzt hören wir aber erstmal Musik, die Sie mitgebracht haben, nämlich von Jimi Hendrix.
Oh ja.
Vom größten aller Gitarristen. In allen Hitlisten Gitarristen ist er immer die Nummer eins. Gerechtfertigt für Sie?
Ja, absolut. Und das Interessante ist, gerade wenn man selber sowas nachspielt von Jimi Hendrix oder von anderen auch Coversachen hört, weiß man, das reicht nie an das Original hin. Und er war wirklich ein Genie.
So, und jetzt schließt sich der Kreis mit Miroslav Nemitz in SWR1. Leute, wir haben mit der Musik angefangen, jetzt hören wir auch mit der Musik auf. Sie haben zwei Bands, zum einen die Miro Nemitz Band und die andere Band, die gibt's wirklich schon seit Urzeiten, kann man sagen. Asphyxia heißt sie, fieser Name übrigens.
Das ist geschuldet einem Einfall, und zwar damals 69 haben wir deine Band gegründet und wir haben einen Namen gesucht, und dann auf den Plakaten standen ja immer die Bands bei Festivals und so, und ich dachte, wir brauchen einen Namen mit A, damit wir oben stehen. Ja, das war der einzige Grund, und dann habe ich in Lexikon geguckt, damals gab es das ja noch nicht digital, und dann stand da ASPHYXIA Asphyxia, das sah super aus. Was das heißt, war nicht so wichtig. Es heißt Erstickungstod eigentlich, das wäre später für einen Punk gut gewesen. Aber
es gibt eine polnische Metalband.
Es gibt eine, ne? Asphyxia, die haben das von uns geklaut.
Auf jeden Fall.
Weil wir haben es seit 69. Und das war der Grund, dass man auf dem Plakat oben steht, ja.
Übrigens nicht polnisch, sondern belgisch, damit belgisch, ich jetzt, ja, okay. Ja, genau. Sie sind auf jeden Fall Bandleader, bei der Miro Nimitz Band wird es ja schon im Namen klar, aber bei Asphyxia natürlich auch, aber das sind wirklich Ihre Jugendfreunde, mit denen Sie spielen.
Das sind meine Jugendfreunde. Bei Miro Nimitz Band war es nur deswegen so, weil wir Benefizkonzerte gespielt haben. Ich habe am Anfang des Krieges einen Verein gegründet, Hand in Hand, mit Freunden in München, und für den Verein haben wir dann gespielt und haben die Band natürlich dann Miro Nimitz Band genannt, damit man weiß, um was es geht, weil das Projekt auch mit mir zu tun hatte.
Es ging damals um verwaiste Kinder,
kriegsweise Kinder, für die wir in einem Dorf Eltern gab es mit eigenen Kindern, die haben kriegsweisen Kinder aufgenommen. Das waren bis zu 10, 11, und da haben wir Häuser gekauft, und die haben die ganze Familie, also 10, 11, 12-köpfig, in einem Haus gewohnt, mehrere Häuser gekauft, und die eigenen Eltern mit 2, 3 Kindern haben eben kriegsweisen Kinder aufgenommen. Wir hatten damals 45, in Istrien war das auch das Projekt. Und die andere Band in Asphyxia, die in Freilassing, Asphyxia, die gibt es seit 69, die haben wir damals gegründet und haben versucht, auch eigene Sachen damals zu spielen, also Progressivrock. Damals war Amondyl irgendwie angesagt, oder Ihre Kinder, oder Can, oder Guru Guru.
Müssen manche so jetzt wahrscheinlich nachschlagen, ja, was das alles ist. Kennen auch nicht alle.
Genau, die hießen. Aber ja. Klaus Doldinger gab es schon.
Ja, Doldinger, genau.
Und der Klaus gab es, ja.
Genau, Doldinger, der die Tatort-Melodie geschrieben hat, der ja auch in Ihrem Leben dann eine gewisse Rolle spielen sollte. Ich habe ja wirklich mit den Ohren geschlackert, ne? Weil Ihre Band ja wirklich Cover von Stones, Beatles und so weiter gespielt hat, als die noch selbst dabei waren. Also die waren ja schon Ende der 60er sich gegründet.
Ja, genau.
Es lief 69. mit der Zeit.
Ja, genau.
Originalbesetzung ist fast noch da. Ich glaube, dass Sie leider Ihren Schlagzeuger letztes Jahr verlieren mussten. Er ist gestorben
im Mai leider an Magen-Darm-Krebs.
Mirko Reuss hieß er.
Mirko Reuss ist leider gestorben, und wir haben jetzt ein Memory-Konzert, machen wir für ihn Ende 30. Januar in Bad Reichenhall. Und wir haben einen Schlagzeuger von früher, den wir auch kennen, der wird das übernehmen. Da haben wir jetzt geprobt, damit wir dieses Konzert für ihn machen können.
Also die Frage wirkt jetzt vielleicht ein bisschen deplatziert an der Stelle, aber warum ist denn aus dem Mozarteum-Absolventen mit der eigentlichen Intention, Musiker zu werden, nicht mehr geworden? Man kann ja nicht sagen, dass nichts draus geworden ist.
Ja, nee, es war so, dass ich, wie gesagt, mit 15, 16, als ich die Band habe, keine Klassik mehr geübt habe und gespielt habe und mich dann besonnen habe, wie gesagt, und die Prüfung auch bestanden habe am Mozarteum. Aber meine Professorin, meine ungarische, die Frau Kupor, hat gesagt, Herr Nemetz, das Klavier, das ist ein Solo-Instrument und Sie sind fast schon zu alt für eine Karriere. Eigentlich muss man ein Wunderkind sein. Und das ist keine Trompete, keine Geige, keine Fagott, das man im Orchester spielen kann.
Hatte sie damit recht?
Hatte sie völlig recht. Oder möchten Sie als Barpianist enden? Habe ich gesagt, na, er ist nicht. Ich weiß schon, ich verstehe, was Sie meinen. Und da habe ich eben noch Didaktik und Methodik gemacht und habe Fachlehrer für Musik abgeschlossen, damit meine Adoptiveltern, die das bezahlt haben, nicht total verzweifeln.
Ja, aber Demo-CDs schleppen Sie immer noch mit sich rum von Ihren Bands?
Die hätte ich Ihnen mitgebracht, falls Sie mal so spielen wollen. Das ist eine Band, das ist die andere, ja.
Jetzt haben Sie ja mehr Zeit. Tatort ist ja nur jetzt Geschichte, das ist beschlossene Sache, das lässt sich nicht mehr rückabwickeln, glaube ich.
Nein,
und was planen Sie denn? Mehr Musik zu machen?
Musik sowieso auch jetzt, wie Sie hören, also das werden wir machen. In München gibt es dann auch nächsten Juni ein Konzert vom Kulturamt in München. Aber der Udo hatte ja so eine Idee entwickelt für uns beide, dass das vielleicht weitergeht in einer anderen Form. ein Produzent hatte mich auch angerufen, dass sie Drehbuchautoren hatten, hätten für uns zwei sowas sich ausgedacht, vielleicht eher in die Komödie hinein.
Für die Tatortkommissare.
Ja, für uns beide, für den Udo und mich, ja genau. Aber nicht als Tatortkommissare, sondern als Privatwir. Und dann, das wäre zum Beispiel so ein Fortgang mit uns beiden. Ansonsten, ich mache jetzt die nächste Woche, so mache ich ein Casting in Zürich, also da für eine andere Sache, das benennt man ja nicht, wenn es noch nicht so weit ist. Und meine Solo-Sachen mache ich, eben den Alexis Sorbas mache ich weiter, meine Miroslav-Jugoslav-Biografie, dann habe ich noch einen Abend, eben der heißt Nemetz Platz, bitte, mit einem Pianisten, wo ich 30er-Jahre-Lieder, aber auch was von Grönemeyer singe oder ja, also ganz unterschiedliche chansonartige Sachen und so. Das heißt, diese Abende werde ich verfolgen.
Weiter. Wir müssen nicht ohne Sie auskommen. Gute Nachricht für SWR1-Hörerin Silvi, die schreibt, lieber Miroslav, ein Tatort ohne Sie. Für mich unvorstellbar, Tatort München, Favorit Nummer 1. Alles Gute für Sie und da schließe ich mich an.
Alles Gute für Sie. Vielen Dank, liebe Silvi, auch an Sie natürlich für die sympathische Art, mich zu fragen.
Und danke, dass Sie hier waren in unserer Sendung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.